Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir über die unterschiedlichen Anreize für Verhaltenssteuerung und wir kombinieren die Technik des Nudgings mit Bedürfnisorientierung, damit Sie kreativer werden in dem, wie Sie Menschen motivieren zu sicherem und gesundem Verhalten. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention. Psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel.
Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen heute ein paar unterschiedliche Techniken aus der Welt des Nudgings und wir schauen uns die aus der bedürfnisorientierten Brille natürlich an. Warum machen wir das Ganze? Ich war dieses Jahr beim Barcamp von der DGUV, habe eh auch schon eine Podcast-Episode dazu gemacht damals und da war eine große Frage, die wir diskutiert haben in einer Session, nämlich wie kann man Leute motivieren, an Lehrgängen aktiv teilzunehmen und so, dass die Leute auch zum Beispiel Vorbereitungsaufgaben, Selbstlernaufgaben und auch zwischendurch Hausübungen mal mitmachen. Und dazu haben wir unterschiedlichste Methoden gebrainstormt. Das war eine große Runde und haben dann gesammelt, wie kann man denn da die Leute wirklich motivieren, dass sie eben freiwillig nicht nur sich irgendwo reinsetzen in ein Seminar, sondern eben auch vorher was machen, was abgeben, zwischendurch was tun, wenn das sozusagen mehrtägige Geschichten sind, oder vielleicht auch nachher eine Hausübung machen. Und da waren so Methoden drinnen, wie wir haben gesagt, man sollte den Nutzen aufzeigen, was eine Aufgabe überhaupt bringt und wo man sich, wenn man das erledigt, mit der eigenen Karriere auch hinentwickeln kann. Zweite Idee war Lernbuddies einführen, also dass man zum Beispiel sich mit Kollegen und Kolleginnen verabredet, mit denen man da gemeinsam lernt und mit denen da gemeinsam in einem Lehrgang ist. Also man sich mit den Leuten im Austausch, auch was man selber so gelernt hat in der letzten Zeit und das eben auch regelmäßig tut. Das habe ich auch selber schon in einem Lehrgang kennengelernt, dass da so Kleingruppen gebildet worden sind, wo man sich dann eben regelmäßig abseits vom Lehrgang dann auch getroffen hat und dann gemeinsam Dinge reflektiert hat und auch so Reflexionsaufgaben wirklich auch gemacht hat. Eine dritte Idee war, dass man zum Beispiel eine Deadline macht für die Abgabe und dass man auch eine gemeinsame Session macht für den Austausch und wirklich auch für die Verbindlichkeit. Ja, so dass man wirklich den Teilnehmern auch ein bisschen eine Art Rechtfertigung gibt, wenn sie sich selber damit beschäftigen, dass sie wirklich auch eine Deadline haben. Weil die Idee war dahinter, oft, wenn man keine Deadline hat und sagt, ja, gebt es dann irgendwann mal ab, dann verschieben das die Leute ewig und in ihrem Arbeitsalltag, ja, finden sie dann nicht die Zeit dafür. Aber wenn sie eine Deadline haben, dann finden sie eher einen Slot in ihrem Terminkalender, wo sie sich das wirklich auch eintragen und wo sie dann wirklich auch andere Dinge nicht machen stattdessen. Eine andere Idee war, dass man beispielsweise den Lehrgang startet mit einem Online-Meeting und nicht mit einer Selbstlernphase, sodass wirklich auch ein Commitment entsteht, sodass man merkt, okay, wer ist noch mit mir in dem Lehrgang drinnen und wofür sozusagen mache ich das denn eigentlich oder für wen mache ich das denn auch? Wer sind denn hier so die Gesichter hinter den Namen? Eine andere Idee war Gamification. Das ist etwas, was ich auch bei mir im Bedürfnisorientierungslehrgang auch mache, sodass die Leute wirklich auch Punkte sammeln können für jede Aktion und für jedes Mitmachen. Und man braucht eine gewisse Punkteanzahl am Schluss für das Zertifikat. Ja, Deadlines habe ich schon gesagt, sozialer Druck war auch ein bisschen ein Thema, dass man gesagt hat, okay, wenn man Vortragender ist in so einem Lehrgang oder Vortragende, dass man dann einfach auch davon ausgeht, dass die Leute auch ihre Ausübungen gemacht haben und man bezieht sich auch in der Sprache und wie man über Dinge redet dann immer wieder drauf, sowas wie, ja, wie sie eh gelesen haben auf der Seite XY oder wie sie gesehen haben bei folgender Aufgabe. Dass man dann eben sich immer wieder darauf bezieht, sodass diejenigen, die das nicht gemacht haben, dass die sozusagen das Gefühl haben, ui, ich bin die einzige Person, die es nicht gemacht hat. Und ich habe Pech gehabt, weil ich weiß jetzt nicht, worum es geht. Also um so ein bisschen die soziale Norm auch klar zu machen. Es ist normal, diese Hausübungen dann auch zu erledigen. Genau, und die Hardcore-Methode war, die Leute gar nicht in Präsenz zuzulassen, wenn sie vorher nicht eine gewisse Vorbereitungsaufgabe gemacht haben. Ja, und diese unterschiedlichen Methoden haben wir, wie gesagt, so gebrainstormt, aus unterschiedlichsten Ecken kam das und man hat dann immer in der Diskussion auch schon an Reaktionen gemerkt, dass die ganz unterschiedlich angekommen sind. Einmal haben Leute dann gesagt, oh super, das ist ja perfekt, das muss ich unbedingt machen bei meinem nächsten Seminar. Und manchmal haben Leute gesagt, ja, das ist sicher nicht, das ist viel zu spielerisch für Erwachsene, das ist doch nur für Kinder gedacht oder das passt nur in den Kontext Schule, aber nicht für Erwachsenenlernen. Und es war ganz spannend, da auch diese Reaktionen zu beobachten, weil dadurch habe ich auch wieder für mich reflektiert, man hat einfach gemerkt, dass jeder Mensch durch unterschiedliche Sachen motiviert wird und dann vielleicht auch drauf schließt und das Gefühl hat, ah, dadurch wird doch niemand motiviert oder das muss doch immer funktionieren. Also dass dann auch so ein bisschen eine Generalisierung auch da ist. Und gleichzeitig habe ich bei diesen verschiedenen Methoden, hat es mich eben auch erinnert an die Technik des Nudgings. Ich weiß nicht, ob Sie von Nudging schon mal gehört haben. Ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Episode gemacht vor vielen, vielen Wochen, Monaten, ist schon ewig her. Jedenfalls ist die Idee von Nudging, das menschliche Gehirn ist einfach keine objektiv arbeitende Maschine, sondern wir werden ständig beeinflusst. Zum Beispiel durch kognitive Biases. Also wir handeln nicht rational, sondern wir haben immer wieder so kognitive Verzerrungen, die uns eben beeinflussen. Und da setzt eben das Nudging an. Und Nudging versucht eben mit dieser Technik zum Beispiel die Leute im Alltag zu gesünderen und sicheren Entscheidungen zu bringen. Also zum Beispiel, dass sie in der Kantine nicht die Pizza essen, sondern den Salat. Oder dass sie halt den Helm aufsetzen und nicht den Helm liegen lassen. Und Nudges sind sogenannte Anstupser, unter Anführungszeichen. Also versuchen die Leute in die richtige Richtung zu stupsen. Es ist eben kein Zwang, sondern es soll eben die Entscheidung in eine gewünschte Richtung lenken, ohne jetzt wirklich die Wahlmöglichkeiten von einer Person einzuschränken. Man kann auch sagen, so ganz wissenschaftlich, es sind physische, soziale oder psychische Elemente einer Entscheidungsarchitektur. Schöner Ausdruck, oder? Physische, soziale oder psychische Elemente einer Entscheidungsarchitektur. Also man versucht sozusagen innerhalb von dem, wie eine Entscheidung abläuft, zum Beispiel jetzt, wir bleiben jetzt beim plakativen Beispiel gegen die Pizza und für den Salat, innerhalb von dieser Entscheidung versuchen wir die Leute in eine gewünschte Richtung anzustupsen. Das ist ein bisschen die Idee. Und da gibt es beispielsweise Modelle, also da gibt es einige Modelle, wie solche Nudges eben sein sollen oder was gute Nudges sind. Und ich beziehe mich jetzt auf das Modell von Krisam, weil der Herr Krisam, Matthias Krisam, war auch schon mal bei mir in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Vielleicht waren einige von Ihnen auch mit dabei und hat uns eben auch sein Modell vorgestellt, weil er eben dieses Nudging-Thema wirklich auch aufs BGM umgelegt hat. Das war vor ungefähr 2 Jahren, ist ein Buch von ihm rausgekommen, zum sogenannten AEIOU-Modell. Und er sagt, es gibt sozusagen 5 Kategorien für Nudges, nämlich eben mit diesem Akronym. A für attraktive Ansprache, E für Einfachheit, I für Incentivierung, also diese Anreizsysteme, was zu tun, ein Incentive setzen, O für Orientierung und U für Unmittelbarkeit. Also jeder Nudge sozusagen fällt in eine von diesen 5 Kategorien rein. Und manche von den Empfehlungen, die da gegeben werden in dieser Nudging-Systematik, manche basieren eher auf so wahrnehmungspsychologischen Erkenntnissen, also zum Beispiel, dass visuelle Elemente wie Bilder und Videos, dass die schneller wahrgenommen werden und auch aufmerksamer verfolgt werden als Texte. Und manche Empfehlungen basieren eben auf den Bedürfnissen, die durch solche Nudges erfüllt werden. Und deswegen schauen wir jetzt ein paar Beispiele uns an, was für typische Nudges es gibt und auf welchen Bedürfnissen von Menschen das dann eben beruht. Also welche psychischen Grundbedürfnisse mit solcher Art von Nudges dann eben auch erfüllt werden. Das erste Beispiel ist ein absoluter Klassiker bei den Nudges, nämlich, dass man spielerische Elemente oder auch Wettkämpfe einbaut. Also, dass Leute irgendwie versuchen, so gegeneinander anzutreten und zum Beispiel irgendwas zu sammeln, irgendwelche Punkte zu sammeln und es gibt so eine Rangreihenfolge, die dann veröffentlicht wird, um die Leute eben anzuregen, ja, dass sie eben auch hier mehr machen und dass sie hier vielleicht auch Punkte sammeln. Worauf basiert das Ganze? Hier denke ich ganz klar an die Lust auf Kampf, auf Wettkampf bei Leuten und auch manchmal an die Lust auf Sozialkontakte, wenn solche Wettkämpfe dann eben auch als Gemeinschaftsevent ausgetragen werden. Ein zweites Beispiel ist auch ein Klassiker, dass es symbolische Belohnungen gibt, wie zum Beispiel irgendwelche Medaillen, die jetzt am Papier nichts wert sind, also die jetzt irgendwie nicht viel kosten, sie zu nehmen. also sie einzukaufen als Organisation, aber dann vielleicht eben auch die Leute dazu anzuregen. Also keine Ahnung, dass es zum Beispiel nicht eine Medaille gibt, aber vielleicht, dass man einen Pokal macht für die gesündeste Abteilung oder die Abteilung, die am meisten bei BGF-Angeboten mitgemacht hat beispielsweise. Und da denke ich hier, was sozusagen ist die Basis, sind zwei Grundbedürfnisse, die da angesprochen werden können. Nämlich einerseits der Wunsch nach Status, nach hervorgehoben sein in einer Gruppe. Wenn man hier eben eine Medaille bekommt als Einzelperson oder vielleicht auch als Team, dann erhöht das natürlich den Status. Und wir haben auch hier die Ansprache des Bedürfnisses nach sozialer Anerkennung. Also Leute, die gerne gelobt werden, die gerne von außen Bestätigung bekommen, dass das, was sie tun, eben richtig ist. Nächstes Beispiel, das ich mitgebracht habe, ist ein bisschen das Thema soziale Normen oder auch soziale Vergleiche, nämlich eine Information, wie haben sich andere Menschen verhalten oder wie verhalten sich andere Menschen in einer Bezugsgruppe. Also beispielsweise auch so ein bisschen Benchmarking-Vergleiche mit anderen Organisationen. Wir sind unter den Top 5 Organisationen, die bla bla bla, oder es gibt noch 3 Organisationen, die XY mehr gemacht haben. Also dass man so ein bisschen einen Vergleich hat, ob das, was man tut, ob das eben normal ist oder ob man da vielleicht zu den, weiß nicht, schlechtesten 5% beispielsweise gehört. Oder dass man da überhaupt rausfällt und eben als unterdurchschnittlich oder vielleicht eben auch als überdurchschnittlich gilt. Und das zahlt eben auch ein auf das Grundbedürfnis nach Prinzipien. Das heißt, das Grundbedürfnis nach Prinzipien ist das Grundbedürfnis danach, dass man sich orientiert, was ist eben normal in einer Gruppe, welche Normen gelten hier, was ist das, worauf man sich eben geeinigt hat in irgendeiner Art und Weise. Und das passt eben sehr gut, wenn man solche Vergleiche macht, ist man eben sozusagen innerhalb von der Bezugsgruppe, innerhalb von dem Normrahmen oder eben nicht. Ein weiteres Beispiel ist, dass man zum Beispiel bei Fitness-Trackern, zum Beispiel bei einer Handy-App, dass man Lob bekommt für erreichte Ziele. Ich habe zum Beispiel so eine App auf meinem Handy, fällt mir gerade ein, das mit meiner Waage verbunden ist und immer wenn ich mich abwiege, dann wird eben auf dem Handy auch gespeichert, wie so der Gewichtsverlauf beispielsweise. Und habe ich letztens ein Lob bekommen dafür, dass ich mich 30 Mal in Folge irgendwie abgewogen habe, was ich sehr schräg gefunden habe. Aber wenn Menschen eben ein hohes ausgeprägtes Bedürfnis haben nach sozialer Anerkennung, dann ist so ein Lob von außen, selbst wenn das von einem Fitness-Tracker kommt und von so einer App, ist es trotzdem etwas, was die Leute ja freut und wo sie das Gefühl haben, oh, da wird wertgeschätzt, was ich eben hier tue oder was ich getan habe. Kann ich mir gut vorstellen, eben auch wenn jemand, also ich benutze es nicht, aber so einen Fitness-Tracker hat, wenn man zum Beispiel regelmäßig laufen geht und dann Lob dafür bekommt, wie lange man das schon durchgehalten hat oder wie so der eigene Trainingsverlauf Lauf ist oder solche Dinge. Also da passt das sehr, sehr gut dazu. Ein weiterer Nudge, der auch immer wieder genannt wird, ist, dass man Leute zum Beispiel handschriftliche Briefe schreibt oder einen Brief zumindest handschriftlich unterschreibt und auch die Empfängerin oder den Empfänger dann eben auch mit Namen anspricht. Also dass man hier wirklich auch sehr individualisiert Leute mit Briefen versucht, eben hier sich für was zu bedanken oder sie zu irgendwas zu bringen, zu irgendwas einzuladen beispielsweise. Und das ist so ein Klassiker, dass man zum Beispiel, ich mache jetzt ein Beispiel, dass zum Beispiel die Geschäftsführung die Leute personalisiert einlädt, zum Beispiel an irgendeiner Yoga-Gruppe mitzumachen oder zu einem Workshop zu gehen. Und wenn dann wirklich auch die Empfängerinnen wirklich handschriftlich mit Namen oben genannt werden und dann eben auch nochmal handschriftlich das Ganze unterschrieben wird von der Geschäftsführung, dann zahlt das ein, zum Beispiel auf das Bedürfnis nach erhöhtem Status. Wenn man dann eben auch das Gefühl hat, oh, ich bin wichtig, ich bin dieser Person, die mir diesen Brief schreibt, bin ich wichtig. Und habe eben hier einen speziellen Status innerhalb von der Gruppe. Also auch das ist etwas, was sehr, sehr spannend ist, wie ich finde. Was ich auch letztens gefunden habe auf LinkedIn, war so ein Beispiel, dass bei einem Gesundheitstag Leute dann eben auch hier zusammengekommen sind, eine Aktionen gemacht worden sind und dann eben je nachdem, wie viel da gemacht wurde am Gesundheitstag, dann eben auch eine gewisse Summe gespendet wurde an eine wohltätige Organisation. Und das finde ich ist auch eine sehr spannende Variante, ein sehr spannender Nudge, um Leute dazu zu bringen, dass sie dann eben auch teilnehmen an so einem Gesundheitstag. Und das zahlt ein auf das soziale Engagement. Also wenn Menschen sehr sozial engagiert sind und denen das wichtig ist, sich für, weiß ich nicht, benachteiligte Kinder irgendwo einzusetzen Und dann weiß man, ah, wenn ich mitmache beim Gesundheitstag, dann wird hier gespendet. Wenn ich teilnehme, wird noch einmal 100 Euro zusätzlich gespendet für irgendeine wohltätige Organisation. Dann triggert mich das natürlich und dann würde ich hier eher teilnehmen an so einem Gesundheitstag, wenn ich hier ein hohes Bedürfnis habe nach sozialem Engagement. Genau. Was haben wir hier noch? Dann haben wir noch das Thema nach Verbindlichkeit, also der Wunsch nach Verbindlichkeit. Nämlich auch so ein Klassiker ist bei den Nudges, kennen Sie vielleicht auch, dass man eben auch Ziele öffentlich aufschreiben lässt, weil das die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung erhöht. Also wenn Leute wirklich auch ein Ziel sich setzen, wie keine Ahnung, zum Beispiel aufzuhören zu rauchen, dann sollen sie das wirklich auch öffentlich schreiben. Also nicht öffentlich im Sinne von auf Facebook posten, so dass jeder sieht, sondern es reicht manchmal auch, das wirklich auf einen Zettel zu schreiben. Man kann ihn vielleicht auch irgendwo hinpinnen, wo er einsehbar ist. Und dieses öffentliche Aufschreiben von Zielen erhöht eben die Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel dann wirklich auch erreicht wird. Das ist wirklich ein sehr klassisches Phänomen in der Psychologie. Und das beruht für mich auf zwei Bedürfnissen, nämlich einerseits auf dem Bedürfnis nach Prinzipien. Also ich habe mich dazu committed, ich habe das Prinzip, ich halte mich an etwas, was ich auch unterschrieben habe beispielsweise oder was ich öffentlich geäußert habe. Das ist mir wichtig. Das sind Menschen, die eben hohe Prinzipien haben, die so denken. Und es zahlt auch ein auf das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung. Also wenn ich es erreicht habe, dann bekomme ich natürlich eben auch Lob und Wertschätzung von außen. Also auch das kann man so ein bisschen im Hintergrund mitbedenken. Und ein weiterer Nudge ist, dass man Leute die eigenen Ziele auch definieren lässt. Also was wollt ihr zum Beispiel als Abteilung erreichen? Und wo wollt ihr dann auch hin? Oder wo willst du als Einzelperson hin? Wie gesund möchtest du dich verhalten? Was sind so deine eigenen Ziele als Mitarbeiter, Mitarbeiterin? Und dann kann man unterschiedlichste Dinge selber festlegen. Und man kann dann selber definieren, okay, will ich eher im Bewegungsbereich was tun, dass ich mich jeden Tag mehr bewege am Arbeitsplatz oder dass ich jeden Tag einen Apfel esse oder eben zum Mittag halt nicht die Pizza esse, sondern den Salat oder dass ich weniger Rauchpausen mache, was auch immer. Aber jedenfalls, wenn die Person auswählen kann aus einem großen Topf sozusagen von verschiedenen Zielen und sie nimmt sich ein eigenes Ziel her und benennt ihr eigenes Ziel, dann zahlt das ein auf das Bedürfnis nach Autonomie. Das Bedürfnis nach Autonomie ist auch so ein bisschen dieses auch selber Dinge entscheiden, alleine Dinge entscheiden, nicht in der Gruppe, sondern wirklich auch alleine für sich das auszumachen. Und wenn Menschen hier ein starkes Bedürfnis haben nach Autonomie, dann ist es für sie wichtig hier auch, dass sie ihre eigenen Ziele eben auch benennen können. Genau. Ja, das ist so ein bisschen die paar Beispiele, die mir dazu eingefallen sind, jetzt auf die Schnelle, wie man Nudging wirklich auch bedürfnisorientiert sich überlegen kann. Also die unterschiedlichen Nudges, die so herumgeistern in der Literatur, dass man sich auch immer überlegt, okay, welches Bedürfnis kann man hier denn eben auch erfüllen von Menschen? Und wenn man sich das überlegt, dann sieht man auch sehr schnell, wenn man beispielsweise jetzt Nudging einsetzen möchte in einer Organisation und es sind alle die gleichen, also keine Ahnung, wenn das lauter Wettkampf-Nudges sind, also alles geht in Richtung Spielspaß, Wettkampf, Rankings erstellen. Das ist etwas, was sehr, sehr viel eben auch verwendet wird. Dann sollte man aber vorsichtig sein, weil es möglicherweise Menschen gibt, denen das komplett wurscht ist, die das nicht haben in sich, dieses Bedürfnis, und für die andere Dinge wichtig wären. Und wenn man sich das eben hier überlegt, dann kann man hier kreativer werden und kann man hier unterschiedliche Nudges dann eben auch entwickeln. Genau. Ja, und ich finde auch, wenn man sich so an den Bedürfnissen von den Beschäftigten oder von den Seminarteilnehmenden orientiert, die Seminarteilnehmenden, wie ich am Anfang auch erzählt habe, dann fällt es einem auch leichter, solche Nudges dann eben auch zu entwickeln. Wie kann das jetzt in der Realität ausschauen? Wir machen ja keine Persönlichkeitstests mit allen Mitarbeitern. Das heißt, wir wissen gar nicht, welche Bedürfnisse die haben. Und wir können deswegen auch unsere Präventionsarbeit nicht an den einzelnen Menschen jetzt ausrichten, die da vor uns sind in einer Organisation. Aber was natürlich geht, ist, sich an den wichtigsten Grundbedürfnissen zu orientieren und diese Grundbedürfnisse mitzudenken, wenn man eben Interventionen oder wenn man auch Seminare oder ganze Lehrgänge konzipiert. Dass man hier sich wirklich überlegt, was sind die wichtigsten Grundbedürfnisse, die Menschen zu haben. Ein paar habe ich eher schon heute erzählt. Und dass man die dann eben auch mitdenkt. Und dadurch werden Sie tatsächlich kreativer und auch vielfältiger in ihrer Ansprache von Motivation von den Beschäftigten. was alles unterschiedliche Bedürfnisse sind, welche verschiedenen psychischen Bedürfnisse es gibt und wie die im Detail funktionieren, wenn Sie das interessiert. Ich mache Ende Mai ein kostenfreies Webinar zum Thema bedürfnisorientierte Prävention. Den Anmelde-Link finden Sie in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode in den sogenannten Shownotes. Und dort erzähle ich eben auch nochmal ganz unterschiedlichste psychische Bedürfnisse, wie die funktionieren, vielleicht auch, wie man sie ein bisschen auch sehen kann beim Gegenüber, also wenn man eben 1:1 arbeitet mit einer bestimmten Führungskraft beispielsweise, dass Sie so ein bisschen raushören können, was ist der Person denn eigentlich wichtig. Und jetzt kommen wir zur Aufgabe der Woche. Nehmen Sie sich eine Intervention her, die Sie gerade setzen. Also eine bestimmte Maßnahme oder eine Unterweisung oder eine Workshop-Reihe, die Sie gerade machen, und reflektieren Sie mal. Welche Arten von Menschen motivieren Sie denn da gerade besonders, dass Sie dazu teilnehmen? Also welche Art von Menschen sprechen Sie denn im Moment besonders an? Und damit kann man natürlich dann auch schlussfolgern, wen sollten Sie denn vielleicht noch ansprechen? Also gibt es vielleicht noch andere Bedürfnisse, die Sie noch gar nicht mit berücksichtigt haben? Wenn Sie das interessiert, dann schreiben Sie mir gerne auch eine Direktnachricht auf LinkedIn, dann können wir uns dazu ein bisschen austauschen. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wie gesagt, Ende Mai 2024 gibt es ein kostenloses Webinar zum Thema bedürfnisorientierte Prävention. Wenn Sie teilnehmen wollen, gerne. Der Anmelde-Link, der befindet sich in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs Dabeisein heute und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.